Ja, hallo, ganz herzlich willkommen zu den digitalen Medien. Wir sind jetzt schon wirklich in der letzten Runde. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so in aller Schärfe klar ist, aber das ist eigentlich die letzte richtig normale Vorlesung, weil wir eben uns bemüht haben, vom Stoff her irgendwie schnell vorwärts zu kommen, ihn jetzt zum Semesterende ein bisschen Luft zu lassen, dass sich nicht alle Klausuren und so weiter so stark zusammenschieben. Und rein thematisch haben wir allerdings einen relativ anspruchsvollen Stoff für heute, den wir uns anschauen müssen, nämlich im Prinzip sowas wie Programmierung. Jetzt haben wir jetzt eine ganze Zeit lang eine Einführung in die Programmierung in einer anderen Vorlesung gehabt. Insofern denke ich, dass man jetzt so ein bisschen über Programmierung reden kann. Es geht jetzt auch nicht um Details der Programmierung, sondern um die Art und Weise, wie ich Programmierung in digitale Medien einbinden kann, insbesondere wie ich in Webseiten Programme einbinden kann. Und das, was vielleicht viele kennen und das erste große Thema sein wird, was auch ein bisschen ausführlicher als der Rest behandelt wird, ist JavaScript. Das ist aber nur ein Beispiel, wird man gleich sehen, für eine Skriptsprache. Dann wird man sehr schnell, wenn man mit JavaScript arbeitet, feststellen, dass man auf Dokumentteile zugreifen muss. Deswegen werde ich ein paar Worte über das Document Object Model verlieren, nochmal erklären. Und was von der Zeit her jetzt ein bisschen anspruchsvoll ist, das noch runterzubringen, ist, was über serverseitige Skripte zu erzählen. Das war eigentlich in der früheren Version der Vorlesung mal zu einem ganzen eigenen Termin ausgebaut und ich habe es jetzt auf ein Minimum kondensiert. Mal sehen, vielleicht muss ich da ein bisschen schneller machen am Schluss. Aber den Schwerpunkt lege ich jetzt erstmal auf das JavaScript. Ich habe jetzt auch mal ein Buch angegeben, aber auch wie bei anderen Beispielen schon, das ist ein Buch unter vielen, halt ein deutschsprachiges Buch, das jetzt den Vorteil hat, dass es viele der Sprachen, mit denen wir hier zu tun haben, JavaScript, PHP, XML anspricht, aber noch ein paar andere Skriptsprachen mehr, zum Beispiel Visual Basic Script. Von der Gliederung her sind wir jetzt, wie gesagt, am letzten Abschnitt interaktive Webinhalte. Da sage ich nicht mehr dazu. Ja, JavaScript ist eine Skriptsprache. Und ich will jetzt nicht, werde natürlich jetzt dann JavaScript vorstellen, aber ich will nicht sozusagen sagen, wir müssen JavaScript lernen, sondern zuerst mal müssen wir verstehen, was eine Skriptsprache überhaupt ist. Weil es nämlich viele Skriptsprachen gibt. Und eine Skriptsprache ist eine Sprache, die ist dafür da, dass ich Abläufe in Computersystemen beschreiben kann und ausführen lassen kann. Also im Prinzip eine Sprache zur Programmierung. Eigentlich ist der Unterschied zwischen einer Skriptsprache und einer Programmiersprache relativ gering. Die tut im Prinzip das Gleiche. Und Sie können eigentlich alle Algorithmen, die Sie so normalerweise treffen, können Sie auch in Skriptsprachen schreiben statt in Programmiersprachen. Der Unterschied ist an der Stelle, dass so eine Skriptsprache nicht eine universelle Sprache ist, mit der ich ein Programm schreibe, das dann als eine eigene Anwendung auf dem Betriebssystem läuft und irgendwie eine Welt für sich ist. Jedenfalls in der Regel ist das nicht so. Sondern die Skriptsprache benutzt man dann, wenn man eine Integration mit irgendeinem Softwaresystem braucht. Vor allem und am häufigsten mit dem Betriebssystem. Also zum Beispiel gibt es für alle großen Betriebssysteme, alle wichtigen Betriebssysteme Skriptsprachen, in denen Sie Abläufe automatisieren können, wie Dateien von irgendwo nach woanders kopieren, irgendwelche Dinge, Routineaufgaben, die man immer wieder machen will, können Sie damit sozusagen automatisieren und die einzelnen Sprachelemente sind also jetzt nicht bloß Zuweisungen an Variablen, sondern zum Beispiel Kommandos ans Betriebssystem, wie lösche eine Datei oder erzeuge ein Verzeichnis. Das gleiche gilt auch für Anwendungssysteme. Also wenn Sie jetzt mit zum Beispiel dieser Microsoft Office Suite zu tun haben, Word, Excel und so weiter, davon ist ein großer Teil dessen, was Sie überhaupt erst sehen an der Oberfläche, ist in der Skriptsprache programmiert, in Visual Basic, und Sie haben die Möglichkeit, selber Skripte damit dazu zu tun. Und viele andere Anwendungsprogramme haben Skriptsprachen eingebaut. Skriptsprachen werden interpretiert. Ich vermute mal, dass das in der Einführungsvorlesung zur Programmierung schon mal vorkam. Also Programmiertexte können entweder kompiliert werden, übersetzt werden in eine Maschinensprache, die von der Maschine ausgeführt wird, oder sozusagen durchgelesen von einem anderen Programm und Schritt für Schritt ausgeführt, das ist interpretiert. Oder es gibt noch so ein Zwischending, was bei Java der Fall ist, dass die Sprache zwar einmal übersetzt wird, aber in eine andere Sprache, die nicht direkt die Maschinensprache ist, und die wird dann wieder interpretiert. Eine Skriptsprache ist in der Regel eine, die entweder direkt interpretiert wird oder eben auch wie Java auf so eine virtuelle Maschine kompiliert, meistens sogar direkt interpretiert. Ja, Beispiele, wie gesagt, in Betriebssystemen. Ich habe jetzt mal für Unix, DOS und Apple eben zwei, Apple, macOS zwei, drei verschiedene Beispiele für Sprachen angegeben. Was uns interessiert, sind natürlich Skriptsprachen, die integriert sind mit Webanwendungen, sprich mit der Software, mit der das Web funktioniert, also entweder mit dem Browser oder mit dem Server. Das sind also diese Anwendungen, in dem Fall nicht so sehr das Betriebssystem, sondern der Browser und der Server, und da gibt es Sprachen, die für beide Seiten, die darauf spezialisiert sind. Und JavaScript ist jetzt eine Sprache, eine Skriptsprache, die dafür da ist, im Browser, also in sowas wie im Internet Explorer oder im Firefox, ausgeführt zu werden. Und da sind noch weitere Beispiele, was weiß ich, für einen Flash-Player zum Beispiel gibt es eine eigene Skriptsprache. Und es gibt eine ganze Reihe von Skriptsprachen, die fast schon wie Programmiersprachen benutzt werden. Also die Reihe da unten, Perl, Python, Ruby zum Beispiel. Also gerade Ruby ist eine Sache, die in letzter Zeit in der Webentwicklung auch eine gewisse Popularität erlangt hat. Ja, das JavaScript selber ist also nur eine Programmiersprache, habe ich schon gesagt, die in Webbrowsern vor allem ausgeführt wird, interpretiert wird, die lokal ausgeführt wird, in der Regel keine Kommunikationsvorgänge sonst auslöst. Es ist eine Sprache, die eine gewisse Ähnlichkeit zu Java hat von der Syntax her, aber doch anders ist. Also es ist eigentlich ein Zufall mehr oder minder, dass die JavaScript heißt. Also man hat tatsächlich an vielen Stellen eine Syntax, die ähnlich ist. Ursprünglich hieß es auch mal anders, hieß LiveScript. Und man kann also natürlich gewisse Erfahrungen aus der Java-Programmierung übertragen, aber es gibt auch echte Unterschiede. Insbesondere ist es keine wirklich objektorientierte Sprache, zumindest das JavaScript, mit dem wir heutzutage zu tun haben. Das wird sich möglicherweise im Laufe der Zeit noch ein bisschen in neuen Versionen ändern, dass es wirklich objektorientiert wird. Über Typsystem sage ich dann gleich nochmal was. Das ist wesentlich weniger streng als in zum Beispiel Java. Es ist eine sehr sichere Sprache. Sie haben also keine Möglichkeit, so richtig irgendwas anzustellen auf dem Rechner, auf dem Sie das Skript ausführen. Also auf das Dateisystem zum Beispiel eine Datei einzulesen oder sowas. Das können Sie von JavaScript aus nicht machen, was auch wichtig ist aus Sicherheitsgründen, weil man damit natürlich die Tür für Viren und Ähnliches aufmachen würde. Ja, von der Geschichte brauche ich jetzt gar nicht so furchtbar viel sagen. Netscape hat es erfunden, Microsoft hat angefangen, das zu unterstützen, da gab es natürlich viele Inkompatibilitäten. Wichtig ist, dass es einen Standard gibt. Das Ding nennt sich dann ECMAScript von der European Computer Manufacturers Association. Und dieser Standard ist eigentlich schon weiter als das JavaScript, mit dem wir heutzutage meistens zu tun haben. Da gibt es verschiedene Versionen und da ist schon zu erkennen, dass die neuesten Versionen des ECMAScript-Standards tatsächlich eben Objektorientierung noch viel stärker in den Mittelpunkt rücken. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass Objektorientierung Schritt für Schritt größere Bedeutung noch kriegt. Ja, was mache ich denn mit JavaScript? Also ganz typisch treffen Sie das an solchen Stellen, jetzt bei Webanwendungen, wo Sie zum Beispiel ein Formular was eingeben müssen. Sie müssen also zum Beispiel ein Datum eingeben und da haben Sie drei Felder, in denen Sie Monat, Tag und Jahr eingeben. Und dann zu überprüfen, ob das überhaupt ein sinnvolles Datum ist. Das kann man natürlich machen, dass man das zum Server schickt und dann rechnet das der Server aus, aber das ist eigentlich, sagen wir, eine unnötige Belastung des Netzes und des Servers und dauert auch lang. Stattdessen kann man das lokal auf dem Rechner gleich ausführen, so eine Plausibilitätsprüfung zu machen. Das könnten wir zum Beispiel sehr schön mit JavaScript machen. Oder ich kann in JavaScript auch mir sozusagen Informationen darüber verschaffen, werden wir später auch sehen, wie das geht, mit welchen Browsers ich es tatsächlich zu tun habe, und kann die Anzeige entsprechend anpassen, ob das jetzt zum Beispiel ein Internet Explorer ist oder ein System aus der Mozilla-Familie. Sogenannte Browser-Weichen kann man da ganz schön programmieren. Und viele andere Dinge. Letztlich haben Sie eine ganz klassische Programmiersprache im Prinzip. Sie haben also Arithmetik. Sie haben eine Betonung auf Zeichenreihenverarbeitung. Ich bringe da auch gleich noch ein paar Beispiele, weil man natürlich relativ häufig, wenn man Webseiten bearbeitet, eben Zeichenreihen eingegeben bekommt oder auch die anzeigen will. Sie können alles, was mit Maus und Tastatur eingegeben wird, können Sie abfangen und damit arbeiten. Und Sie können das Ganze sozusagen als Ausgabe im Browser anzeigen. Sie können nicht wirklich jetzt wie bei Java oder sowas auf eine Standardausgabe schreiben. Na gut, es gibt eine JavaScript-Konsole, die machen aber nur die wenigsten wirklich auf. Das ist ein eigenes Fenster. sondern das meiste, was man macht, ist, dass man wirklich in dem Browserfenster sozusagen in dem HTML-Text, der angezeigt wird, seine Ausgabe macht. Und ich kann, das werden wir uns später noch anschauen, auf die Dokumentstruktur tatsächlich auch zugreifen. Ja, das ist vielleicht schon gleich ein Hinweis auf ein Beispiel, dass man mal sieht, was das denn überhaupt so kann, das JavaScript. Das stammt aus der Self-HTML. Das ist vielleicht was, das man nun wirklich eher in die Größenordnung Programmiersprache tun würde. Sie haben also hier einen Taschenrechner und können hier ganz normal rechnen und haben also auch fortgeschrittenere Funktionen zur Verfügung, Quadratwurzel, Logarithmus, verschiedenste Dinge. Den bedienen wir in normalen Taschenrechner, und wenn Sie sich den Quelltext anzeigen lassen davon, dann haben Sie hier gleich ein Beispiel für JavaScript. Sie sehen, der Quelltext der ganzen Geschichte ist eigentlich eine HTML-Seite, und in der ist Text eingebettet, der eben dann wirklich das JavaScript tatsächlich ist. Da steht also HTML, Head, Title, Taschenrechner, und dann kommt Script, Type, Text gleich JavaScript. Und dann kommen Dinge, die Ihnen eigentlich als Java-Programmierer so ein bisschen bekannt vorkommen, aber auch nicht im letzten Detail. Also es gibt ein paar Schlüsselworte, die fremd sind. Also man muss das Function muss man nicht schreiben in Java. Sie sehen, in der Funktionszeile dort oben in der Kopfzeile gibt es keine Typen, aber ansonsten ist es wie eine Methodendeklaration in Java. Und die Syntax ist mit geschweiften Klammern, die For-Syntax für eine Vorschleife und If und das Return, das kommt Ihnen alles wahrscheinlich bekannt vor, das ist wie in Java. Und dafür gibt es aber auch ein Schlüsselwort wieder für Variablen, zum Beispiel var, das Sie von Java her nicht kennen. Also so, man kann es verstehen, wenn man Java kann, aber es gibt ein paar syntaktische Sonderregeln. Ansonsten ist es jetzt ein Programm, das ich nicht im Detail durchgehen will, das Ihnen aber zeigt, es ist auch nicht besonders lang. Ich gehe jetzt mal wieder auf die normale Ansicht, nicht vergrößert. Ja, dort unten ist es aus, und man sieht schon, der größte Teil davon ist eigentlich die Behandlung der Knöpfe, und das eigentliche Berechnen der Taschenrechnerfunktion ist erstaunlich knapp. Also man kann mit relativ wenig Aufwand dort schon eine ganze Menge erreichen. Insbesondere deswegen, weil in dem Fall von HTML eben die Möglichkeiten benutzt werden, dass ich in HTML sowas wie Knöpfe definieren kann. Das wir uns auch nochmal nachher anschauen werden. Also ein HTML-Formular. Vielleicht noch ein Begriff, der in dem Zusammenhang immer wieder auftaucht, ist DHTML oder dynamisches HTML. Wir haben ja jetzt Webseiten, die ganz anders sind als die Webseiten, die wir bis jetzt angeschaut haben, weil die haben ja bloß irgendwie einen Text enthalten, noch ein paar Bilder oder sowas dazu und das angezeigt. Aber das war voll statisch. Es ist einfach ein Inhalt, und der verändert sich nicht. Und jetzt haben wir es mit dynamischen HTML-Inhalten zu tun. Die verändern sich im Laufe der Zeit. Was in dem Taschenrechner oben in dem Display steht, ist abhängig davon, was ich vorher getippt habe. Genau genommen ist aber dynamisches HTML kein so richtig ganz festgelegter Begriff. Also der wird ein bisschen flexibel benutzt von verschiedenen Leuten. Letztlich heißt es im Prinzip jede Technik, wo Webseiten ihren Inhalt ändern, abhängig davon, wie ich interagiere damit, oder vielleicht auch abhängig vom Zeitverlauf. Das könnte zum Beispiel einfach, denken Sie an eBay-Seiten oder so, die aktuelle Zeit anzeigen, was in manchen Situationen wirklich wichtig ist. Korrekte Definition wäre HTML plus Stylesheets, was immer noch statisch ist, plus JavaScript oder ECMAScript und DOM, was sozusagen genau die Sachen sind, die wir uns jetzt anschauen. Aber wie gesagt, viele Leute werden andere Skriptsprachen, wie zum Beispiel PHP, auch unter dem Stichwort dynamisches HTML betrachten. Sehen das also ein bisschen großzügiger. Ja, jetzt haben wir vorher schon gesehen, so ein JavaScript-Text, der ist Bestandteil der Webseite. Das heißt, im Prinzip geht das immer mit HTML oben an, und dann kommt ganz normales Markup. Und irgendwo kommt eine spezielle Auszeichnung, ein spezielles Tag, das jetzt ein Skript kommt. Und da gibt es verschiedene Versionen oder verschiedene Spielarten, wie ich den Skripttext, der ist jetzt auf der Folie immer rot geschrieben, wie ich den einblenden kann oder einbinden kann in so ein HTML. Das Einfachste ist zu sagen, Take Script, das Endscript, und dann schreibt man geschickterweise noch dazu, Type ist Text JavaScript, wieder so eine MIME-Deklaration. Das heißt, Sie haben an der Stelle einfach dann einen Block, wo eine Zeichenreihe drinsteht, und in dem schreiben Sie Ihr Programm rein. Das ist jetzt, wenn Sie das zum Beispiel machen, dass Sie Document Write Hello World hinschreiben. Das ist so ähnlich wie ein WriteLine, bloß das schreibt eben auf die HTML-Seite, die hier angezeigt wird. Das heißt, es hat den gleichen Effekt, als ob Sie zwischen H1 und Enter H1 einfach Hello World reingeschrieben hätten. Das heißt, es entsteht dann eine HTML-Seite, die eben im Stil Header 1 Hello World einfach als Text enthält. Und dieses Skript selber, das verschwindet natürlich, das sieht man in der Anzeige nicht, weil das ja ausgeführt wird. So war ja vorher der Taschenrechner im Prinzip auch gemacht, haben auch Script-Type-Text-JavaScript gesehen. Wenn der Text ein bisschen länger ist, der JavaScript-Text, das Programm, dann können Sie das auch in eine eigene Datei packen, die meistens zum Beispiel eine Endung JS hat. Und dann könnten Sie eben statt das Skript wirklich hier anzugeben, einfach mit SRC das einbinden. Und da könnt ihr jetzt, wenn Sie zum Beispiel in der Datei, wie heißt sie hier, Hello JS, wenn da einfach bloß Document Write Hello World steht, dann hat es wieder den gleichen Effekt, dass es eben bloß Hello World anzeigt. Sie können einen Link anlegen. Hier sehen Sie einen ganz normalen Anchor-Tag mit der Referenz. Und statt HTTP zum Beispiel dahin zu schreiben, mit dem Sie also jetzt eine andere Webseite aufrufen, können Sie als Protokollbezeichner in dieser URI JavaScript schreiben. Und das bedeutet, dass dann dieses Skript ausgeführt wird, wenn auf den Link geklickt wird. Und in dem Fall, wenn wir uns nachher auch noch anschauen, ist eine sogenannte Alert-Box aufgemacht, also eine Form der Informationsboxen für den Benutzer, mit der der Text Hallo übergeben wird. Ich kann es dann vielleicht gleich nochmal ausführen, dass man das auch sieht. Die letzte Variante ist, dass ich die Ereignisbehandlungsmechanismen von HTML benutze. Ich kann also für bestimmte Elemente Ereignisbehandler definieren. Das heißt, zum Beispiel einfach für diesen Text, der hier steht, H2 bis End H2, hier klicken, kann ich die Ereignisbehandlung definieren, dass wenn darauf geklickt wird, dass dann was Besonderes passieren soll. Da sage ich onClick gleich und eine Möglichkeit ist dort wirklich direkt den JavaScript-Text anzugeben. Könnte auch jetzt natürlich auf eine externe Datei sich beziehen, aber an der Stelle wird direkt das JavaScript hingeschrieben, zum Beispiel confirm, was so eine andere Variante einer Informationsbox für den Benutzer ist. Und das können wir auch mal probieren. Indem wir diese Datei, die jetzt gerade da war, aufmachen. Also ich zeige nochmal den Quelltext an, bloß um das wirklich klar zu machen. Das ist tatsächlich exakt der Quelltext, wie er gerade auf der Folie war. Bloß, dass es oben noch ein Head gibt, aber dann kommt genau das, was jetzt gerade auf der Folie war. Ja gut, die oberen beiden sind vielleicht nicht so ungeheuer aufregend, aber Sie sehen, es wird... Im Quelltext ist das JavaScript immer noch sichtbar, angezeigt wird aber von dem JavaScript natürlich nichts mehr, weil es ausgeführt wird im Browser. Wenn ich jetzt das Hallo sagen hier den Text habe, dann ist das der Link, wo vorher der Anchor-Tag war. In dem Moment, wo ich da draufklicke, folge ich dem Link und dort wird ja JavaScript ausgeführt und da steht dieser Text Hallo. Und jetzt sieht man auch, was eine Alert-Box ist, die gibt einfach bloß eine Information und will die bestätigt haben, damit die Box wieder weggeht. Modale Information sagt man dazu. Hier sieht man nicht, dass man klicken kann, deswegen steht als der Text auch so, hier klicken. Und da haben wir gesagt, das ist der On-Click-Händler und den kann ich, das war eine Confirm-Box, bei der habe ich zwei Möglichkeiten, die jetzt in dem Fall keinen Unterschied machen, aber da habe ich die zwei Knöpfe OK oder Abbrechen, also OK oder Cancel, die man natürlich verschieden behandeln kann. Also ich kann das Ergebnis abfragen in meinem JavaScript und je nachdem irgendwas verändern. Also wollen Sie sichern, bevor Sie das Programm verlassen oder nicht, wäre so ein typisches Beispiel dafür. Ja, wie schaut das JavaScript aus? Das sind Texte, die ja, ganz einfach wie in Programmiersprachen geschrieben werden. Das heißt, Sie haben einfach eine Textdatei, in der bestimmte Teile natürlich nur Kommentar sein können. Und die gehen mit Doppel-Slash an, wie man das eigentlich aus anderen Sprachen auch kennt. Es gibt einen seltsamen Kommentar, den werden wir gleich noch verstehen, wofür der da ist. Der ist so wie der HTML-Anfang von dem Kommentar. Das ist ganz praktisch, kann man aber erst am nächsten Beispiel verstehen. Ja, ansonsten gibt es eine Reihe von Regeln, über die man nicht viel sagen muss. Variablennamen, Groß- und Kleinschreibung, welche Literale gibt es. Also Sie haben jetzt schon viele Sprachen getroffen und werden immer wieder feststellen, wenn ich mit einer neuen Programmiersprache zu tun habe, dann muss ich mir solche Dinge anschauen. Was darf ich denn als Variablennamen nehmen? Müssen die mit einem Buchstaben angehen? Unterscheiden sich Groß- und Kleinschreibung? Also ist Groß A, Klein B dasselbe wie Groß A, B oder sind das verschiedene Bezeichner? Solche Feinheiten muss man sich anschauen, wenn man mit Programmiersprachen zu tun hat. Also in Pascal zum Beispiel, in allen Pascal-Varianten wird es nicht unterschieden. In Java wird es unterschieden. Da sind die Programmiersprachen ein bisschen verschieden einfach. Was auch immer ein bisschen speziell behandelt wird, ist, wie man nun bei Zeichenreihen arbeitet, wie man Sonderzeichen hinschreibt. Also zum Beispiel erstens, welche Anführungszeichen ich benutzen darf. Da ist eigentlich egal, ob Sie einfache oder doppelte nehmen bei JavaScript. Und Sonderzeichen können Sie zum Beispiel mit N, Uline, mit T in Tabulator, mit B in Backspace angeben. Ich weiß nicht, ob neuere Versionen jetzt auch wirklich UTF unterstützen. Also das ist zunächst mal für unsere Zwecke vollkommen ausreichend. Jetzt habe ich diesen komischen Kommentar da eingeführt. Das ist eine eigenartige Sache. Das ist dafür da, dass wir unter Umständen mit Browsern zu tun haben, die die Skriptsprache JavaScript nicht erkennen. Und gut, man kann das ausschalten in Browsern, die werden es aber normalerweise trotzdem erkennen und dann ausblenden. Aber es kann ja Browser geben, die aus irgendwelchen Gründen das JavaScript überhaupt nicht verstehen. Und denen soll das Leben nicht zu schwer gemacht werden und dafür ist dieser Sonderkommentar da. Sie können nämlich Ihr Skript in Kommentare einschließen, sozusagen. Sie schreiben Skript, Type, gleich Text, JavaScript und dann machen Sie einen HTML-Kommentar anfangen, dann schreiben Sie Ihr JavaScript-Programm und dann machen Sie eine spezielle Kommentarzeile, in der der HTML-Kommentar Ende steht, aber als vorne markiert mit dem JavaScript-Kommentarzeichen. Das ist ein bisschen eine ulkige Kombination von Kommentarzeichen, die folgenden Effekt hat. Also wenn ein Browser einfach überhaupt nichts von JavaScript weiß, dann kennt er nur die HTML-Kommentare und sieht, hier HTML-Kommentar fängt an, hier HTML-Kommentar hört auf und alles, was dazwischen steht, wird ignoriert. Das heißt, für den steht ein Tag Skript mit leerem Inhalt da. Und das ignoriert wirklich jeder Browser und zeigt gar nichts an. Wenn ein Browser aber JavaScript versteht, dann sieht der Skripttext gleich Text JavaScript, also sieht, dass da ein Skript ist. Dieser HTML-Kommentar, der wird nicht mehr als HTML-Kommentar verstanden, weil der Browser das ja schon als JavaScript erkannt hat. Und in JavaScript ist dieser HTML-Kommentar auch ein Kommentarzeichen, das heißt, es wird einfach ignoriert. Dann wird der Java-Text, sozusagen JavaScript-Text, eben gelesen, ausgeführt. Ja, und ganz am Schluss kommt noch eine Kommentarzeile, die eine JavaScript-Kommentarzeile ist und deswegen von JavaScript-Seite aus auch ignoriert wird. In der steht zwar ein HTML-Kommentarende drin, aber es ist ja egal, was da steht. Und deswegen ist für die JavaScript-Seite sozusagen wirklich nur diese eine Zeile Document-Write zu sehen. Also so eine ganz raffinierte Kombination. Sowas trifft man öfters mal, wenn man mit sozusagen einer Integration zwischen verschiedenen Sprachen zu tun hat, dass man dann darauf achten muss, dass die sich gegenseitig sozusagen auch in Sonderfällen nichts tun. Das ist auch noch ganz nett, wenn ein Browser kein JavaScript unterstützt oder das ausgeschaltet ist, dann kann man noch einen NoScript-Tag nachschieben, wo man dann eine Meldung ausgeben kann, die also auch im Browser natürlich angezeigt wird, dass der Benutzer weiß, dass das am JavaScript liegt, dass sich jetzt hier nichts tut. Und die wird nur dann angezeigt, wenn JavaScript eben nicht funktioniert. Jetzt ist eine Sache ein bisschen verrückt. Gerade wenn Sie jetzt mühsam Java programmieren gelernt haben, dass diese Skriptsprachen sich im Gegensatz zu dem, was Sie dort gelernt haben, einfach nicht um Typen kümmern. Das heißt, Sie können Variablen deklarieren und Funktionen können Parameter haben und das sind einfach Platzhalter für irgendein, sagen wir mal, Objekt, ein Datenobjekt. Sie können also eine Zahl zum Beispiel auf die Variable speichern. Sie können eine Zeichenreihe drauf speichern, Sie können Wahrheitswert drauf speichern, Sie können auch irgendwelche Objekte oder Arrays drauf speichern, sogar Funktionen können Sie drauf abspeichern, die dann über diese Variable ausgeführt werden, was also dann ein bisschen haben das bei onClick ist gleich schon gesehen, dass einem Bezeichner eine Funktion quasi zugewiesen wird. Und ob das jetzt vorher eine Zahl war und hinterher eine Zeichenreihe auf der gleichen Variablen, ist dem JavaScript-Interpreter wurscht. Manche Leute freuen sich darüber, manche ärgern sich. Also der Vorteil ist natürlich, sie haben den ganzen Ärger mit dem Typsystem nicht. Sie müssen sich gar nicht überlegen, von welchem Typ eine Variable ist. Sie haben weniger Fehlermeldungen. Der Nachteil ist natürlich, sie haben wesentlich mehr Möglichkeiten, Fehler zu machen, weil so ein Typsystem ihnen natürlich auch vorwiegend hilft, Fehler zu vermeiden. Insofern ist es auch durchaus gefährlich, mit JavaScript zu arbeiten, weil sie unter Umständen sehr unerklärliche Fehler haben, wenn sie eine Zeichenreihe als Zahl versuchen zu interpretieren und auf irgendwas anderes drauf summieren oder so. Die Variablen, die können Sie auch explizit deklarieren. Das kennen wir ja von Java, da muss man hinschreiben int i. In dem Fall gibt es keine Typen, also schreibe ich var i. Var heißt einfach, ist irgendeine Variable, ohne dass ich mich über den Typ weiter auslasse. Ich kann aber noch gemeiner, so wie das in vielen Programmiersprachen, gerade älterer Generationen immer war, auch die Variablendeklaration weglassen. Ich kann die Variable einfach benutzen, ohne eine Deklaration vorher zu haben. Also wenn ich i gleich 12 schreibe, dann ist es klar, dass da wohl eine Variable i gemeint ist und die wird dann sozusagen implizit deklariert. Ist auch wieder praktisch für kurze Skripte, hat auch wieder die große Gefahr, dass Sie damit Fehler machen, weil Sie vielleicht ja bloß einen Tippfehler gemacht haben. Ja, Sie haben sich irgendwo in einem Namen vertippt, haben zwei Buchstaben vertauscht und dann ist es eine neue Variable und nicht die, die Sie gemeint haben. Und das sind so die Fehler, die man ziemlich lang sucht. Darum merkt man vielleicht, wenn man mit so einer Sprache zu tun hat, dass die vielen Fehlermeldungen, die einem so ein Java-Compiler immer um die Ohren haut, dass die nicht bloß dazu da sind, einem das Leben schwer zu machen, sondern eigentlich eher dazu da sind, einen darauf hinzuweisen, was man alles an kleinen Schlampereien in seinem Programm drin hatte. Ja, wenn man den Hinweis nicht kriegt, dann lernt man es halt auf die harte Art später bei der Ausführung des Programms, das was nicht funktioniert. Den Datentyp, den jetzt tatsächlich eine Variable hat, den kann ich auch abfragen. Dafür gibt es einen Type-of-Operator. Also wenn ich dem i12 zugewiesen habe und ich kann mit Type-of rauskriegen, dass das eine Zahl ist. Ja, jetzt könnte man natürlich darüber noch viel mehr sagen, aber im Prinzip wollen wir ja bloß ein Stückchen jetzt vorwärts kommen und auch mal einfach sehen, was das bedeutet, in der Webseite mit solchen Skripten zu arbeiten. Und jetzt dachte ich mir, jetzt so komplizierte Beispiele zu machen, wo sie dann irgendwie das Layout umstellen oder so, da muss man ziemlich viel von HTML gleich wieder verstehen. Jetzt machen wir mal was ganz Simples, wo eigentlich jeder mitkommen sollte, mit einer Funktion, die jetzt aus der Programmierungsvorlesung garantiert irgendwie bekannt ist, oder zumindest dieser Typ von Funktionen, nämlich einfach eine rekursive Funktionsdefinition auf Zahlen, die vielleicht unter der Hand jetzt auch zeigt, dass das eine richtige Programmiersprache ist, mit allen diesen schönen Features, wie zum Beispiel rekursiven Funktionen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, die Fibonacci-Funktion kam irgendwo in der Einführungsvorlesung schon mal dran. Kam die dran? Ja. Ne? Und die rekursive Funktion auch. Oder? Nein? Nicht wirklich? Wie kann man Fibonacci, also man kann Fibonacci auch anders ausrechnen. Also jetzt kriege ich keine Rückmeldung. Das würde mich natürlich schon interessieren, sonst muss ich da nicht was dazu erklären noch. Weiß jemand, was eine rekursive Funktion ist? Aha. 3, 4. Das ist ja interessant. Jetzt haben wir es inzwischen, also das ist jetzt insofern eine interessante Information für mich, weil für den Bachelorstudiengang ist ja die Reihenfolge der Einführungsvorlesungen umgedreht worden und das, was früher der Teil 2 war, war der Teil 1. Ich bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass man so die Grundbegriffe der Programmierung, der Einführung in die Programmierung vermittelt, dass man gleich das Thema Rekursion, das zugegebenermaßen früher im ersten Semester war, aus dem Grund genau, jetzt ins zweite Semester schiebt, ist sehr interessant. Okay, also, dann müsste ich das Beispiel umstricken, damit Sie es verstehen, mit Variablen kann man die Fibonacci-Funktion natürlich auch definieren. Also die Fibonacci-Funktion ist eine Funktion, die im Prinzip von einem italienischen Mathematiker mal in der Renaissance irgendwann erfunden wurde, um eine schnell wachsende Funktion zu definieren, die so ungefähr das Wachstum von Tierpopulationen wiedergibt. Also man kann sich vorstellen, so eine Kaninchenpopulation so ungefähr, deren Wachstum. Daher kommt es und die kann man aber an vielen anderen Stellen in der Natur eben auch brauchen, oder in physikalischen Vorgängen auch brauchen, um Vorgänge zu modellieren. Hat auch mathematisch ein paar interessante Eigenschaften. Ja, und diese Fibonacci-Funktion, die wird jetzt hier in der Programmiersprache JavaScript einfach definiert. Ich beschreibe jetzt mal, wie es hier hingeschrieben ist. Das ist eine sogenannte rekursive Funktion. Das wird Sie aber dann wahrscheinlich verblüffen. Also eine Funktion Fib, die eine Zahl nimmt und eine Zahl zurückgeben soll. Und ich schreibe hin, wenn diese Zahl n, die als Parameter übergeben wird, 0 ist, dann gebe ich 0 zurück. Wenn sie nicht 0 ist, dann mache ich was anderes. Ich frage nochmal, ob sie gerade zufällig 1 ist. Wenn sie 1 ist, dann weiß ich mein Ergebnis auch, nämlich 1. Und ansonsten rechne ich mir das Ergebnis einfach dadurch aus, dass ich von dieser Zahl n erstens mal 1 abziehe und dann nochmal 2 abziehe und die Fibonacci-Funktion für n-1 und für n-2 ausrechne und die beiden Dinger zusammenzähle, die beiden Ergebnisse. Das ist eine rekursive Funktion. Rekursiv heißt, dass die Funktion Fibonacci in dem wichtigsten Fall, da wo sie nicht trivial ist, also ab 2 als Parameterwert, dass die sich sozusagen auf sich selber zurückführt. Auf den Aufruf der gleichen Funktion mit niedrigeren Parameterwerten. Das klingt im ersten Moment komisch, dass das geht, aber man kann sich vorstellen, dass es natürlich schon geht, einfach dadurch, dass die Zahl eben kleiner wird bei jedem Aufruf. Ja, das, wenn ich also Fib von 4 ausrechne, dann brauche ich dazu Fib von 3 und 2. Wenn ich Fib 3 ausrechnen will, dann brauche ich dafür Fib von 2 und 1. Und von 1 haben wir es schon. Und wenn ich Fib von 2 ausrechnen will, brauche ich da 1 und 0. Und die haben wir beide schon. Und so geht jeder dieser Aufrufe zurück, letztlich, wenn man lange genug rechnet, auf diese beiden Grundfälle, dass entweder auf 0 oder auf 1 geht. Beide Fälle braucht man deswegen, weil man hier vielleicht 2 abzieht. Deswegen muss es so zwei sozusagen Terminierungsfälle, sagt man da, geben. Führt jetzt zu weit, die Mechanik von rekursiven Funktionen im Detail einzuführen. Also wenn das bis jetzt nicht dran war, dann wird es ganz heftig ein Thema im zweiten Semester sein, wo Sie mit Programmiersprachen dann zu tun haben, werden die ganz stark auf der Rekursion aufbauen. Jetzt nehmen Sie es einfach mal als einen Hinweis, das ist eine Programmiersprache, mit der man alles machen kann, sozusagen was man mit anderen Programmiersprachen auch machen können. Sie können jetzt genauso gut hier natürlich eine Variable i deklarieren und in der Schleife von n abwärts zum Beispiel die Fibonacci-Funktion durch Aufsummieren auf dieser Variablen ausrechnen, wie Sie es dann wahrscheinlich in der Einführungsvorlesung gemacht haben. Letztlich ist für uns jetzt im Moment gar nicht mehr so relevant, was da dazwischen steht. Es ist ein Stück Programm, das rechnet zu einer Zahl n den Wert aus. Da kann auch die Fakultät oder auch bloß die Summe von, oder was weiß ich, die Zahl mal 100 stehen. Das ist jetzt für unsere Zwecke eigentlich bloß ein Beispiel für ein Programm, für ein nicht ganz so langweiliges Programm. Wir wollen ja jetzt verstehen, wie das geht, wenn man das in eine Webseite einbaut. Und so wie es jetzt eingebaut ist, ist es, sagen wir, ein bisschen einfach. Sie haben ein Skript, wo oben die Funktion deklariert wird. Und dann kommt hier zweimal DocumentWriteLine. Damit wird auf die Ausgabe geschrieben, auf den HTML-Text, der im Browser angezeigt wird, an der Stelle, wo das in dem HTML vorkommt. Ja, das Skript und Endskript ist ja irgendwo in dem HTML eingebettet. Und wenn das ausgeführt wird, dann wird an der Stelle in den HTML-Text eben dieser Text reingeschrieben, der jetzt nach dem WriteLine kommt. So haben wir es bei dem Hello World ja vorher auch gehabt. Ja, und was wird rausgeschrieben? Das, sowas haben Sie bestimmt im Programmieren schon mal getroffen. Das ist eine Zeichenreihe, die geht an mit Fib 3 ist gleich. Das ist also bloß die Zeichenreihe Fib 3 ist gleich. Die ist einfach aus Buchstaben zusammengesetzt. Das Pluszeichen ist die Konkatenation von Zeichenreihen. Dann kommt eine Zahl, Fib 3. Das ruft die Funktion Fib wirklich aus und rechnet den Wert Fib 3 aus. Das ist eine Zahl, wo wirklich das Programm oben aufgerufen wird und von der Zahl was ausgerechnet wird. Und mit Konkatenation wieder kommt hinten noch was dran, nämlich ein Break-Tag, dass wir die Zeile abschließen. Das heißt, Sie schreiben an der Stelle quasi HTML-Text aus dem Programm raus. Das Break-Tag schreiben Sie dort dahinter. Da gibt es auch noch andere Varianten, wie man das machen kann, aber an der Stelle sieht man vielleicht ganz deutlich, was das bedeutet, wenn ich DocumentWriteLine mache. Das heißt, ich schreibe wirklich den HTML-Text sozusagen, der dann angezeigt wird. Ja, und das Gleiche noch für ein zweites Beispiel, Fib 8. Und wenn ich das jetzt wirklich machen will, dann wird eben wirklich FIP 3 gleich 2 und FIP 8 gleich 21 angezeigt. Also wirklich der Text, der nun... entsteht, wenn wir die Fibonacci-Funktion ausrechnen. Und trotzdem, wenn ich jetzt den Quelltext anzeigen würde, in dem steht eben von der 2 und der 21 nichts drin, sondern da steht nur drin, dass hier eben FIP 3 und FIP 8 ausgerechnet werden sollen. Also, zunächst mal ganz nett, wenn wir an dem Fibonacci-Beispiel noch ein bisschen weiterarbeiten, aber natürlich auch noch nicht ganz befriedigend. Was einem fehlt, ist irgendeine Möglichkeit, Text einzugeben und zu sagen, ich will jetzt eine Zahl eingeben und dafür wird Fibonacci ausgerechnet. Vielleicht noch, bevor wir in diese Dinge einsteigen, ein bisschen was, eine Kleinigkeit wenigstens über weitere Datentypen in JavaScript. Sie müssen sich vorstellen, dass das ja eine Sprache ist, die ist dafür da, dass sie letztlich ganz viel mit Texten machen und mit textbasierten Daten, solchen Dingen wie Produktnamen und Preisen oder Adressen und solchen Dingen. Das heißt, sie brauchen natürlich eine Möglichkeit, die irgendwie strukturiert zu speichern, dass sie über einen Index darauf zugreifen können. Das kennen Sie hoffentlich aus der Einführungsvorlesung, dass es Felder gibt, Arrays. Die haben Sie also auch. Allerdings sind das ganz ulkige Felder insofern, als Sie die natürlich gemischt Zahlen und Zeichen reinschreiben können, weil es ja keine Typen gibt. Es ist also kein Problem, so ein Feld zu machen, New Array 1, 2, 3 und dann die Zeichenreihe 4, während 1, 2, 3 Zahlen waren. Was nett ist, dass Sie sozusagen unter einem Schlüsselwort einen Wert speichern können, was ja manchmal sehr praktisch ist. Das heißt, Sie können Arrays bauen, die Sie so hinschreiben, wie das dort unten, das ist vielleicht die Stelle, an der man es am besten sieht, A gleich ein Array aus zwei Elementen und die beiden Elemente sind jeweils mit einem Doppelpunkt getrennt, ein vorderes und ein hinteres Element wie Zeichenreihen sind, also ein klein x hat einen Wert groß x und oder ist assoziiert mit dem groß x und ein y ist assoziiert mit dem groß y. Und jetzt können Sie hier, statt über Zahlen auf das Array zuzugreifen, über die Zeichenreihen zugreifen. Sie können sagen, bei dem Array unter dem Wert x, was ist da gespeichert und werden dann das groß x rausbekommen. Oder noch schöner, Sie können bei dem Array, ohne jetzt die Array-Syntax selber zu benutzen, bei dem Feld a.y zum Beispiel schreiben und das bedeutet, dass Sie diesen Wert kriegen, der in dem Array unter dem der Zeichenreihe y gespeichert ist. Das heißt, Sie greifen jetzt nicht mehr über Zahlindizes zu, sondern Sie haben ein sogenanntes assoziatives Array, wo Sie sagen, ich habe eine bestimmte Zeichenreihe, der ordne ich was anderes zu, irgendeinen anderen Wert. Ich mache das die Folie vielleicht nicht im Detail, weil das ist geht ein bisschen sehr in die Spielerei, aber der untere Teil, die letzten drei Zeilen, das ist vielleicht ganz interessant, weil das jetzt dafür ein konkretes Beispiel ist für die assoziativen Arrays. Also ein Array, in dem vier Einträge drin. Straße, Amalienstraße, das heißt mit der Zeichenreihe Straße wird der Wert Amalienstraße assoziiert, der Zeichenreihe Nummer wird 17 assoziiert und der Zeichenreihe Ort wird München assoziiert in der HTML-Schreibweise und mit PLZ die Zahl 80333, also die Adresse von unserem Bürogebäude drüben. Und jetzt können Sie wirklich schreiben, zum Beispiel im Ausgabe aufs Dokument, A.Straße plus irgendwas, A.Nummer und so weiter. Das heißt, Sie können jetzt auf den Straßeneintrag dieses Arrays zugreifen und kriegen natürlich dort die Amalienstraße raus und bei Nummer die 17. Das heißt, an der Stelle steht Amalienstraße 17 und dort unten 80333 München. Damit haben Sie also, ja, sagen wir, eine bequeme und komfortable Art und Weise, Objekte zu verwalten, die nun nicht unbedingt bloß durchnummeriert werden, sondern die über sozusagen Zeichenreihen als Schlüssel angesprochen werden. Und mit den Zeichenreihen können Sie auch noch ganz viele andere Sachen machen. Sie haben eine Menge Funktionen standardmäßig drin, also mindestens so wie ungefähr so wie in Java. Die Länge können Sie ausrechnen, Sie können sie konkatenieren, Sie können eine Teilzeichenreihe suchen, der Position bestimmen, Sie können die ausschneiden, Sie können einen Mustervergleich machen, indem Sie sagen, ich suche eine Zeichenreihe, die mit einem bestimmten String angeht und dann kann kommen, was will, so ein Sternchen. Alles das kann ich mit Zeichenreihen machen. Vielleicht mal ein Beispiel nur, wo Sie sehen, dass das also wirklich auch angepasst ist sozusagen an das Einlesen von Texten aus irgendwelchen Dateien, wo Sie zum Beispiel jetzt irgendwas vorgegeben bekommen, was zum Beispiel aus Excel könnte man ja so komma-separierte Listen zum Beispiel exportieren. Wenn Sie sowas vorliegen haben, können Sie hier mit der Zeichenreihenverarbeitung wunderbar arbeiten. Sie haben eine Zeichenreihe, wo viele Texte drinstehen, die durch Strichpunkte aufeinander folgen, mit Strichpunkte getrennt sind. Und Sie haben eine einfache Funktion Split, da geben Sie nur den Trenner mit und schon wird das auseinandergenommen in Array, wo die Einzelteilzeichenreihen separat abgreifbar sind und der Trenner verschwunden ist. Also solche Funktionen haben Sie als Standardfunktionen in JavaScript drin und Sie sehen, das ist also ganz bewusst auf Zeichenreihenverarbeitung, Verarbeitung von Dateien angelegt. Und wie gesagt, Sie haben natürlich alle Hilfsmittel, die Sie in der Programmiersprache so erwarten, die Sie wahrscheinlich alle von Java kennen. If, for, while, ein Switch, weiß ich nicht, ob Sie das kennen, das ist so eine Fallunterscheidung, wo Sie die viele einzelne Fälle angeben, nicht plus zwei, ein Return und auch Break und Continue, über die ich jetzt vielleicht besser nicht so viel sage, was Möglichkeiten gibt, aus einer Schleife noch anders rauszukommen. Jetzt interessiert mich ja immer noch, wie das auf die Webseiten wirkt. Ich will jetzt nicht Programmieren machen, sondern ich will das in Webseiten integrieren. Und dafür muss man eine Sache verstehen, die in Webseiten ein ganz wesentliches Element von HTML ist, was wir bis jetzt kaum angeschaut haben, glaube ich, nämlich Formulare. Das sind genau die Elemente von HTML-Seiten, wo ich was eingeben kann. Und da gibt es einen Tag auch, Form für ein Formular. Und in so einem Formular kann ich insbesondere ganz viele Input-Elemente vorsehen. Das gibt es auch, einen Tag Input. Verschiedene Typen und da kann ich jeweils Namen geben. Und da kann ich viele Eingabeelemente, die Sie so kennen aus der Bedienung von Programmen, kann ich in HTML vorsehen. Ich kann also sagen, zum Beispiel, das soll eine Checkbox sein, das sind die Kästchen mit Auswahlmöglichkeit, die man so kennt, was also normalerweise eine Reihe natürlich, könnte auch mal nur eine einzelne sein, von Kästchen haben und die ankreuzen oder anhaken können. Da kann man typischerweise viele davon ankreuzen oder auch gar keins. Das zweite, was da gibt, sind Radio-Buttons. Das sind die Dinge, die normalerweise rund sind und wo das, was markiert ist, mit einem dicken schwarzen Punkt drin markiert wird. Das kommt von den alten Transistorradios, wo sie die Wellenbereiche, oder Röhrenradios hatten das genauso schon natürlich, wo sie, wenn sie die Frequenzbänder umstellen, das eine ist irgendwie UKW, Mittelwelle, Langwelle und wenn sie darauf drücken, dann springt das andere wieder raus. So, deswegen heißen die Radio-Buttons, das heißt, wenn ich jetzt das hier wähle, dann wird das automatisch, verliert das seine Auswahl, kann ich also nur einen davon auszeichnen. Ja, und dann gibt es Textfelder, die das nicht anzeigen, was eingegeben wird, die für Passwortabfragen da sind. Es gibt einen Dateiauswahldialog, allgemeine Schaltflächenknöpfe einfach, spezielle Knöpfe Submit und Reset, und eine Select-Möglichkeit, wo ich letztlich ein Dropdown-Menü, wo ich aus eine Reihe von Optionen, den Standardwert sozusagen auswählen kann. Also das wäre jetzt ein Beispiel in Form und Sie sehen hier, dort oben werden zwei Checkboxen definiert und der Text kann natürlich dazwischen gestreut werden, also fett und kursiv ist ganz normaler Text. Und hier wird die Checkbox definiert und Sie sehen, hier ist die erste Checkbox, hier ist die zweite. Und dass die zusammengehören zu einer Checkbox-Gruppe, wird dadurch erkannt, dass man beiden den gleichen Namen gibt. Das heißt, CB ist eben die erste, ist der Name für diese Gruppe von Checkboxen. Und ich kann jetzt dann später in meinem JavaScript zum Beispiel abfragen, was ist der Wert dieser Gruppe von Checkboxen, indem ich frage, was ist der Wert von CB und kriege als Wert, nämlich entweder fett oder kursiv, nämlich das, was ich hier als Value angegeben habe, zurück. Ja, das heißt, hier oben schreibe ich den Text fett hin und dann kommt hier die Checkbox, Name CB und sagt, wenn dieses Ding hier markiert ist, dann kommt Value fett. Das gleiche für die Radioknöpfe, wobei hier noch gesagt wird, checked bei dem zweiten. Was bedeutet, dass der standardmäßig hier einen Knopf hat? Na, das kann man bei Checkboxen auch machen, wie man da oben sieht. Das heißt, ich kann von vornherein angeben, ein bestimmtes Element ist schon ausgewählt. Dann haben Sie Eingabefelder, Texteingabefelder hier zum Beispiel, wo auch in einem eine Vorgabe sozusagen schon drinsteht, wirklich der Textvorgabe hier als Beispiel. Hier haben Sie ein Dropdown-Menü, also mit Select gemacht, da gibt es drei Optionen und ich sage, die Option 3 ist schon selektiert. Und darum ist jetzt schon Option 3 angezeigt. Und wenn ich auf den Pfeil daneben klicke, dann kriege ich Option 1 und Option 2 alternativ angezeigt. Hier habe ich einen Datei-Auswahl-Dialog. Da habe ich bloß gesagt, Input Type gleich File und dem einen Namen gegeben, unter dem ich es ansprechen will. Das erzeugt ein Textfeld und einen Knopf daneben, der schon mit Browse und drei Punkten beschriftet ist. Das kann man auch noch ändern, aber es ist der Standard-Effekt. Und wenn ich da drauf drücke auf das Browse, dann wird ein Dateiauswahldialog angezeigt. Und wenn ich dann eine Datei ausgewählt habe, dann wird Ihr Name, Ihr kompletter Pfadname, in das Textfeld reingeschrieben. Also sehr komfortabel, wenn Sie zum Beispiel Dateien zum Upload anbieten wollen. Das wäre also ein ganz praktischer Effekt von JavaScript. Wenn Sie jetzt wollen, dass jemand eine Datei hochladen soll, dann kann er sie damit auswählen, mit so einem Konstrukt, auf seinem lokalen Rechner. Ja, und ein ganz normaler Knopf, der heißt einfach, hier tu etwas, da kann ich die Beschriftung angeben und dem natürlich auch noch einen Namen geben. Und zwei spezielle Knöpfe, die den Reset-Funktion haben für das Formular und ganz wichtig, einen Submit-Knopf, mit dem ich das Formular sozusagen abschicken kann. Ja, sowas ist in HTML vorgesehen und das sind auch schon die wichtigsten Elemente, die es da gibt. Und damit kann ich mir natürlich Eingabeformulare eben zusammenbauen. Für das Fibonacci-Beispiel, wo ich bloß für eine Zahl einen Wert ausrechnen muss, brauche ich ja das jetzt alles nicht so kompliziert machen. Da brauche ich ja eigentlich nur ein Feld, um eine Zahl einzugeben und einen Knopf, um das abzuschicken. Das werden wir dann auch gleich machen. Vielleicht noch, um das abzurunden, die hatten wir nämlich vorher auch schon. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Dinge, die eine Ausgabe ermöglichen. Insbesondere kann ich sogenannte modale Dialoge auslösen. Modal heißt, dass der Dialog sich in den Vordergrund drängt und ich muss den abarbeiten, bevor es wieder weitergeht. Also diese Box vorher, eine Meldung, da hat es bloß Hallo geheißen, aber ich muss dann OK klicken, vorher bleibt das Ding einfach stehen, der ganze Browser. Das ist ein modaler Dialog und da haben wir auch schon die Beispiele gesehen, das Alert, das nur einen OK-Knopf anbietet, das Confirm, das Bestätigung oder Ablehnung abfragt. Das heißt, ich kann sagen, ja oder nein, sozusagen, ich bin einverstanden oder ich will nicht. Oder ich will eine bestimmte Eingabe vom Benutzer erhalten. Dafür gibt es noch die Möglichkeit Prompt, wo ich wirklich einfach nach einem bestimmten Wert frage. Geben Sie Ihren Namen ein, geben Sie Ihr Passwort ein, geben Sie die Zahl der zu druckenden Kopien ein. Irgendwelche solchen Fragen kann man da stellen. So, mit denen zusammen kann ich ja jetzt mein Fibonacci schon ein bisschen eleganter programmieren, sodass es wirklich interaktiv wird. Das heißt, ich habe jetzt HTML und schreibe da in irgendwelchen Markup, bitte Zahlwert eingeben und jetzt mache ich ein Formular. Dem gebe ich auch noch einen Namen. Input Type Text, Name gleich Eingabe. Was heißt das jetzt? Input Type gleich Text heißt, dass so ein Textfeld aufgemacht wird. Name gleich Eingabe heißt, dass ich dem Ding bloß einen Namen gebe, mit dem ich weiterarbeiten kann, intern. Das sieht der Benutzer nichts. Value gleich 0 heißt, dass da zunächst mal standardmäßig eine 0 drinsteht in dem Feld. Und dann mache ich noch einen Input Type gleich Submit. Das ist also ein Submit-Knopf zum Abschicken. Ich bin aber nicht zufrieden damit, dass der bloß Submit heißt oder Submit Query, wie er standardmäßig heißt. Dann Value gleich berechnen, damit gebe ich ihm einen anderen Namen, nämlich berechnen. Und dann sage ich, wenn dieses Ding geklickt wird, das ist der On-Click-Händler, dann macht man ein bestimmtes JavaScript. Und dazu muss natürlich das Fib weiter oben schon definiert worden sein in dieser Seite. Und dann schreibe ich eine Variable Eingabe ist gleich. Ja, und jetzt kommt ein bisschen kryptischer Text, den ich auch gleich noch erklären muss. Document Formular Eingabe Value. Also was das heißen soll, sieht man schon hier. Formular Eingabe Value. Das heißt, ich frage mich sozusagen durch zu dem Wert dieses Textfelds. Erkläre ich noch ein bisschen genauer, wie das funktioniert. Aber die Idee sollte klar sein, an der Stelle wird also der Inhalt des Textfelds in die Variable gelesen und jetzt kann ich eine Alertbox aufmachen und sagen als Meldung Fib von, dann hänge ich den gelesenen Wert hier rein aus dem Eingabefeld, ist gleich und dann hänge ich den gerechneten Wert Fibonacci von der Eingabe da rein. Also da ist, wenn man noch nicht viel programmiert hat, natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man es mit so vielen Anführungszeichen zu tun hat. Erstens haben Sie außen die doppelten Anführungszeichen dem On-Click-Händler. Deswegen sollten Sie drinnen auch nur noch einfache Anführungszeichen benutzen für die Zeichenreihe, sonst geraten die durcheinander. Und hier sehen Sie, da geht die Zeichenreihe an, die hört bei Klammer auf, nun auf. Dann kommt die Konkatenation, da kommt der Variablenname, kommt wieder Konkatenation. Es geht eine Zeichenreihe an, die mit Klammer zu, Leerzeichen ist, gleich weitergeht. Dann ist die Zeichenreihe vorbei, dann konkateniert man das mit dem Rechnungsergebnis und dann könnte man auch noch irgendwas dahinter schreiben, irgendwie Ausrufzeichen oder sonst was, dann könnte man noch weiter die Zeichenreihe fortsetzen, in dem Fall ist sie halt einfach aus. Und auch das kann man natürlich wirklich tun, also was das jetzt bedeutet, wenn ich die Seite aufrufe, ist, dass ich eben so eine Box angegeben bekomme und dort jetzt irgendeinen Wert eingeben kann und hier berechnen, klicken und dann wird eben über so eine JavaScript-Alertbox wird mir wirklich gesagt, was das Ergebnis von der Berechnung ist. Damit habe ich immerhin schon ja, so etwas Ähnliches fast wie bei dem Taschenrechner vorher. Und kann also jetzt schon richtig interaktive Webseiten machen. Jetzt habe ich ein Problem natürlich an der Stelle noch. Ich habe ein bisschen gezaubert, weil ich gesagt habe, Dokument, Formular, Eingabe, Value. Das ist ja ein bisschen rätselhaft. Und das ist genau das zweite Thema, dieses Document Object Model. Was ist denn das jetzt wieder? Also das ist so, dass wenn Sie eine Webseite in den Browser laden, dann haben Sie dort einen Baum sozusagen. Sie haben eine Datenstruktur. Der Browser, der macht ja nicht bloß, dass er die Seite lädt, sondern der liest die durch, analysiert die und muss die ja anzeigen. Dazu muss er sich eine Datenstruktur anlegen, wie er die Information organisiert. Und logischerweise bietet sich das an, das heißt Baum zu machen, weil das Ganze ist eine HTML-Seite, die besteht schon mal aus dem Head und aus dem Body. Und der Body besteht dann wieder aus Einzelelementen drunter, zum Beispiel einem H1-Block und noch einem H2-Block und dann vielleicht noch einen Paragraphen und so weiter. Und der Paragraph besteht, nehmen wir vielleicht noch eine Liste, Unnumbered List, die besteht unten wieder aus List-Items. Und so kann ich von oben nach unten das als Baumstruktur sehr schön aufbauen. Das war eine Zeit lang so, dass die verschiedenen Browser das halt so gemacht haben, wie sie es für richtig halten und ihre eigene Datenstruktur da angelegt haben. Inzwischen ist diese Struktur, wie eine HTML-Seite im Browser sozusagen verwaltet wird, was da intern abgespeichert wird, auch standardisiert. Und das heißt, dass so ein Dokument in eine Menge von Programmierobjekten verwandelt wird. Und dieses Modell, wie das funktioniert, das ist eben das Document Object Model. Ein Standard, das W3C. Und Sie sehen schon, bei den alten Browsern war es so, dass die das irgendwie nicht wirklich unterstützt haben. Das ist der seltene Fall, dass Microsoft tatsächlich mal ein Stückchen vorausgeprescht ist und eine DOM-Unterstützung früher hatte als die anderen Browser, was sicher auch dazu beigetragen hat, dass das recht populär wurde. Inzwischen kann man sich auf einen großen Teil auf standardkonforme DOM-Unterstützung verlassen. Ja, da ist nicht nur die Struktur des Dokuments drin. Also das ist so eine Baumstruktur, wo man das Dokument selber sozusagen drunter hängen hat. Sie können aber noch viele andere Sachen sozusagen auch abfragen, die in einer Baumstruktur drinstecken. Zum Beispiel gibt es da ein Navigator-Objekt, in dem Sie Informationen über den Browser, der gerade ausgeführt wird, abfragen können. Oder über die History oder welches Fenster das ist, was das Vaterfenster ist. Alle diese Informationen kriegen Sie darüber auch. Für uns ist interessant, dass es ein Dokumentobjekt gibt. Und in dem Dokumentobjekt gibt es dann wieder Untergruppen. Zum Beispiel können Sie auf alle Formulare, die es gibt, können Sie über einen eigenen Unterbaum Forms zugreifen. Und dort gibt es dann die Elemente der Formulare, Elements. Das ist ja der Bereich, der uns besonders interessiert. Ich zeige gleich aber noch eine zweite Methode, die fast noch ein bisschen bequemer ist, als sich über den Baum jetzt dort hinunter zu hangeln. Nämlich das, was wir hier benutzt haben, Dokument Formular Eingabe Value, das funktioniert dadurch, dass ich dem Formular einen Namen gegeben habe. Ja, ich habe hier Name gleich Formular gegeben. Und in dem Moment, wo ich in dem Dokument einem Element explizit einen Namen mitgebe, in dem HTML sagt, der Name ist Formular, in dem Moment kann ich von dem Dokumentteil des DOM-Baums aus direkt über den Namen zugreifen. Und wenn davon Unterteile wieder einen Namen haben, wie zum Beispiel das erste Input-Element Eingabe, dann kann ich die auch wieder direkt ansprechen. Das heißt, weil hier der Name Eingabe steht, kann ich hinter dem Formular eben Eingabe schreiben und kriege jetzt das erste Input-Element, das ist gerade das Textfeld. Und dort gibt es eben nun, das ist bei Textfeldern immer so und gibt bei den anderen Input-Elementen auch so, bei den meisten, dass sie über Value wirklich den tatsächlichen aktuellen Wert rauslesen können. Das ist quasi ein Schlüsselwort, das für die Input-Elemente immer definiert ist. Und am Anfang würden sie natürlich 0 rauslesen, weil Value gleich 0 vorgegeben ist. Und sonst hat die 8 oder die 12 oder was auch immer eingegeben wird. Da ist noch ein zweites Beispiel. Damit kann man sich das Skript vielleicht noch ein bisschen, eine weitere Anwendung vorstellen, wo man das Skript sozusagen an dem Pfadnamen anhängen kann. Ich kann natürlich sagen, Document, Formular. Ja, jetzt sind wir also hier. Knopf ist der, da fehlt jetzt leider hier das schließende Anführungszeichen, ist irgendwie beim Editieren kaputt gegangen. Also der Name ist Knopf, dann sind wir in diesem Element drin und das ist ein Button und sogar ein Submit-Button, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und so ein Button, bei dem kann ich natürlich einen On-Click-Event-Händler angeben, kann sagen, On-Click ist jetzt Java-Code, also JavaScript-Code und zum Beispiel FIP-Alert. Und FIP-Alert ist jetzt eine Funktion, die dort oben separat definiert wird. Das heißt, ich habe mit dieser Pfad Syntax noch mehr Möglichkeiten, auch das ein bisschen schöner noch aufzuschreiben, was tatsächlich passieren soll. Das könnte man jetzt auch wieder ausprobieren, dass es funktioniert, aber ich glaube, das spare ich mir. Und hier sind auch noch Beispiele, über die ich jetzt auch nicht im Detail reden will, dass Sie zum Beispiel Informationen über den Browser abrufen können, über das Navigator-Element können Sie gerne mal ausprobieren, dass Sie ein JavaScript schreiben, indem Sie die Information über den Browser auslesen. Also das DOM ist im Prinzip was, wie mein JavaScript sozusagen Informationen aus dem HTML rauslesen kann, aus dem Browser. Genau genommen ist es also nicht irgendwie selber ein Programm, nicht ein Programm, sondern es ist eine Schnittstelle, eine sogenannte Programmierschnittstelle. Das ist auch wieder ein kleiner Schreibfehler, Schnittstelle natürlich. Was man auch Application Programming Interface nennt auf gut Neudeutsch, oder API. Das heißt, damit kann ich bestimmte Informationen, die mein Browser weiß, kann ich mir in meinem JavaScript-Programm nutzbar machen. Ich kann darauf zugreifen. Und APIs gibt es für die verschiedensten Dinge auf der Welt, die Betriebssysteme bieten normalerweise jede Menge von APIs an, mit denen sie Dinge tun können, irgendwelche Anwendungsprogramme bieten APIs an. Das ist also was, das sehr häufig vorkommt. Und die Schnittstelle ist noch viel komplizierter. Ich gehe nicht diese alle durch. Das soll Ihnen bloß einen Eindruck geben, was es alles gibt. Eins ist ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel eine Möglichkeit, getElementById. Ich kann also zu einem beliebigen HTML-Element ja eine ID dazu definieren. Das kann ich immer machen. Mit ID ist gleich und ein String. Und damit kann ich mir dieses Element auch selektieren in JavaScript. Oder wenn ich jetzt mal an dem Knoten bin, dann kann ich in dem Baum auch navigieren, kann zu den Kindern gehen, zum ersten Kind, zum Vater, kann fragen, ob es überhaupt Kinder hat und mich dadurch durch diesen Baum durchhangeln. Und ich kann den Baum auch modifizieren zum Beispiel, indem ich ein Kind wegnehme oder was einfüge. Und das ist natürlich jetzt eine faszinierende Möglichkeit, weil ich den Baum echt verändern kann. Und das wäre jetzt noch eine Variante von unserem Fibonacci, die irgendwie ganz lustig ist. Ich habe jetzt den Eingabewert wie vorher berechnet und jetzt nehme ich mir auch einen Ergebnisknoten und will das Ergebnis in der gleichen Seite anzeigen. Ich will es nicht eine Alertbox machen, sondern ich will die HTML-Seite, die da ist, so verändern, dass das Ergebnis angezeigt wird. Deswegen gibt es in der HTML-Seite weiter unten irgendwo ein Element, das mit ID gleich Ergebnis bezeichnet worden ist. Und in meinem Programmchen hier schreibe ich getElementById Ergebnis. Das heißt, ich habe an der Stelle diesen Paragraphknoten hier. Dann gehe ich noch ins First Child. Das heißt, ich habe diesen Knoten hier, diese Zeichenreihe. Die heißt jetzt ErgNode. Und da kommt jetzt wieder eine Spezialfunktion, die auch auf der vorigen Folie drauf war, von DOM ins Spiel, nämlich NodeValue. Damit kann ich für einen bestimmten Knoten in dem Dokumentbaum den Wert festlegen, abfragen, aber auch setzen. Das heißt, ich nehme diesen Text hier und setze seinen Wert auf FIP plus Eingabewert plus und so weiter, also auf die Berechnung von unserem FIP. Das heißt, was ich jetzt mache, ich nehme tatsächlich den geladenen Text im Browser, der als Datenstruktur im Browser zur Verfügung steht, springe da an eine bestimmte Stelle, nämlich an die Stelle hier, die mit Ergebnis markiert ist, und modifiziere dabei den Inhalt einfach, der da angezeigt wird. Also das kann man sich vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, was das genau heißt, dass wenn ich die Seite aufrufe, ja, das ist der Quelltext dazu, der ist also wirklich genau so, wie es vorher war. Dort unten ist unser Formular und hier ist dieses FIP-Compute und das Ergebnis steht dort unten auch einfach als HTML-Text drin und da steht momentan kein Ergebnis bisher. Sieht man auch. Kein Ergebnis bisher. Und jetzt trage ich hier als Zahlwert, was weiß ich, die 12 ein. Ja, warum jetzt hier was Rotes auftaucht, das können wir uns dann auch gleich noch anschauen. FIP 12 gleich 144. Jetzt ist da, wo vorher die Zeichenreihe kein Ergebnis bisher stand, ist jetzt das hingekommen, was mein Fibonacci-Programm ausgerechnet hat. Der Quelltext ist immer noch der gleiche. Ich habe nicht den Quelltext der HTML-Seite modifiziert, sondern ich habe das modifiziert, was der Browser sich intern abspeichert, wenn er die Seite gelesen hat, diese Datenstruktur. In der kann ich jetzt rumsausen und dort Modifikationen machen. Dort einzelne Texte austauschen und zum Beispiel das dafür benutzen, um Berechnungsergebnisse anzuzeigen. Damit werden unsere Seiten natürlich extrem dynamisch schon mal. Was Sie auch gerade gesehen haben, ist, dass ich auch Dinge sichtbar machen kann, die vorher gar nicht da waren sozusagen, bevor ich nicht eine Interaktion gemacht habe. Nämlich in dem Moment, wo ich auf den Berechnen-Knopf gehe, wird hier zum Beispiel ein Hinweis eingeblendet, der jetzt zeigt, was damit zu tun ist. Sowas kennen Sie natürlich, wenn Sie bei Webseiten zum Beispiel über irgendwelche Schaltflächen gehen, dass die Ihre grafische Darstellung verändern, damit man sieht, auf welcher ich jetzt gerade bin. Das sind Dinge, die man auf die Art und Weise machen kann. Und das ist jetzt das Beispiel hier, wie das gemacht wurde, dass man diesen roten Text einblendet und gibt nochmal einen Hinweis auch darauf, dass sich die Sachen alle gegenseitig natürlich gut unterstützen. Dieses Zeitergebnis durch dynamische Textveränderung steht ganz normal im HTML drin. Und über ein Span-Attribut hat das ein CSS-Style, nämlich Visibility Hidden. Color Red auch für die rote Farbe, aber Visibility Hidden. Das heißt, es ist nicht sichtbar. Und in dem Moment, wo ich bei dem Knopf Mouse Over mache, dann wird Show Hint aufgerufen. Die Funktion Show Hint macht nichts anderes, als sich dieses Element hier zu holen über ID und die Visibility auf Visible zu setzen. Also von Hidden auf Visible. Damit kriegen Sie sozusagen die Umstellung der Sichtbarkeit ganz leicht geregelt. Und der Trick ist, dass man einfach auf Cascading Style Sheets wieder zurückgreift, auf die Stilattribute, die uns ja ermöglichen, Dinge unsichtbar oder sichtbar zu machen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie verschiedene Varianten einer Seite durch Styles sozusagen vordenken und dann den jeweils verwendeten Style eben ein- und ausschalten können über das JavaScript, dann sehen Sie, dass Sie damit natürlich die Gestaltung von der Webseite ganz dynamisch verändern können, zum Beispiel, wenn der Benutzer irgendwo draufklickt, wenn er bloß mit der Maus in irgendeinen Bereich drüber geht. Also, im Prinzip an der Stelle ein sehr, sehr weit gespanntes Feld. Ich konnte Ihnen jetzt bloß einen ganz kleinen Ausschnitt zeigen, um einen Eindruck zu geben, was das alles möglicherweise tun kann. Das ist bei solchen Sprachen natürlich immer so, wenn man sich jetzt dann davor setzt und wirklich was mitmachen muss, dann gibt es noch eine ganze Menge zu lernen. Erstens muss man die Sachen mal ausprobieren, da gibt es viele Fallen mit den vielen Anführungszeichen und so. Und es ist ja auch anders, wie beim Programmieren das ausprobieren, weil man jetzt nicht kompiliert und startet, sondern es ist so, dass Sie das im Webbrowser sozusagen laden müssen. Deswegen habe ich es hier auch mal wieder vorgeführt. dass sie das angezeigt bekommen. Also muss man sich da schon mal dran gewöhnen und da muss man halt die Sprachelemente auch lernen und an vielen Stellen sagt man, ja, ich will jetzt irgendwas machen. Gibt es denn dafür eine vordefinierte Funktion oder wie kann ich das mit den Funktionen, die mir JavaScript und DOM anbieten, wie kann ich das denn damit realisieren? Und sehr häufig ist natürlich so, dass man da irgendwelche Trickkisten im Web findet. Das in Self-HTML steht schon eine Menge. Es gibt unglaublich viele Foren, in denen steht, wie man mit geschickter Kombination dieser Konstrukte, eben HTML, Stylesheets und JavaScript, wie man mit denen bestimmte Effekte erzielen kann. Und in den Übungen machen wir auch noch ein bisschen was dazu, dann kommen Sie da schon mal so ein bisschen rein. Ich wollte die letzten paar Minuten unbedingt noch nutzen, um eine zweite Sicht auf Skripte Ihnen zu erklären, die leider jetzt noch mal eine andere Sprache beinhaltet, darum werde ich über die Sprache selber nicht viel sagen. Aber bloß um das nochmal klar zu machen, Skripte müssen nicht bloß so sein wie dieses JavaScript, wo das Skript ja einfach im Browser ausgeführt wird. Das Skript wird über die HTML-Seite in den Browser geladen und dort ausgeführt. Die können auch am Server angebunden sein. Und das muss man vielleicht mal verstehen. Also momentan haben wir sowas gehabt wie hier. Sie haben einen Webserver und der enthält Dateien, HTML-Seiten und in den HTML-Seiten eingebettet sind diese Dinge, die durch so ein rotes Achteck markiert sind, das sind die Skripte. So, der Browser ruft die Webseite ab, der Webserver schickt brav die Webseite komplett mit den Inhalt, der HTML-Inhalt plus Skript an den Browser und der Browser hat so eine Ausführungsmaschine, die dieses Skript interpretiert. Das ist das, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben. Das bedeutet, dass der Webserver überhaupt nichts zu tun hat eigentlich mit der ganzen Geschichte. Der muss bloß das Skript irgendwie durchreichen. Der gibt es an den Browser weiter. Der Browser muss die Skriptsprache verstehen. Er muss ganz genau wissen, was das ist, muss dafür die richtige Ausführung haben. Das hat ein ganz praktisches Problem natürlich, dass das Skript, das Sie auf Ihrer Webseite zur Verfügung stellen, mit dem Browser übereinstimmen muss irgendwie, dass der Browser die richtige Version sozusagen der Ausführungsmaschine haben muss, dass er ihr Programm auch versteht. Und nachdem sich das alles immer ein bisschen verändert, ist die Versuchung groß, hier irgendwelche neuen Funktionen in dem Skript zu verwenden, die manche Browser vielleicht noch nicht können oder Browser bestimmter Hersteller nicht können. Also nicht ganz stabil, aber natürlich sehr einfach und der große Vorteil ist, der Browser kann dann das auch vollkommen selbstständig ausführen, was wir bei dem Taschenrechner gesehen haben oder bei allen Beispielen hier. Ich habe gar keine Netzverbindung gehabt und habe trotzdem noch keinen Server und habe trotzdem die Skripte ausführen können. Serverseitige Dynamik, sehen Sie schon, funktioniert ein bisschen anders. Da haben Sie auch Seiten, in denen die Skripte drin sind. Allerdings werden die ausgeführt, bevor sie überhaupt zum Client übertragen werden. Das heißt, der Server, der führt zuerst mal das Skript, das in der Webseite eingebettet ist, oder daneben steht und ein Verweis drauf ist, aus, rechnet daraus sozusagen einen bestimmten HTML-Inhalt aus und überträgt den berechneten HTML-Inhalt an den Browser. Da dreht sich jetzt manches um. Der Browser, der muss jetzt nichts mehr wissen von der Skriptsprache. Der kriegt der fertiges HTML, das ihm irgendwie ausgerechnet wurde. Der Server allerdings, der muss natürlich die Skriptsprache kennen. Was aber ein bisschen eine bequemere Konfiguration ist sozusagen, weil wenn Sie einen Webserver aufsetzen und Webseiten dafür bereitstellen, dann wissen Sie ja ganz genau, welchen Webserver Sie haben und was der kann. Das heißt, Sie werden dort genau die Webseite mit der richtigen Skriptsprache hoffentlich bereitstellen und haben das jedenfalls viel besser unter Kontrolle. Und im Prinzip können Sie ein sehr breites Spektrum an Browsern unterstützen auf die Art. Es gibt noch ein paar andere Unterschiede, das kommt am Schluss nochmal, aber ich kann es an der Stelle nochmal sagen. Wenn das Skript jetzt auf Dinge zugreifen muss, die irgendwo auf der Serverseite liegen, zum Beispiel auf eine Datenbank zugreifen muss, dann ist natürlich auch das die bei Weitem bessere Lösung, weil hier läuft es auf dem Server und hier kann es vielleicht auf dem gleichen Server eine Datenbank geben oder auf einem Rechner, der dort in dem, sagen wir, Rechenzentrum zur Verfügung steht. Das lässt sich machen. Dagegen, wenn der Client auf irgendeinen anderen Rechner zugreifen muss, um einen Datenbankaufruf zu machen, das ist erstens von den Technologien, die wir haben, gar nicht richtig unterstützt und zweitens auch richtig gefährlich, wird auch jedes Rechenzentrum ablehnen, dass irgendeiner von außen auf ihrer Datenbank irgendwas macht. Das heißt, es gibt auch Fälle, wo man die serverseitige Dynamik wirklich gerne hat, sozusagen, um wichtige Funktionen zu realisieren. Denken Sie an Homebanking, denken Sie an sowas wie eBay oder alle Online-Shops. Die funktionieren alle eigentlich so, dass sie zunächst mal einen großen Teil der Dynamik serverseitig machen. Ja, da gibt es jetzt viele Technologien. Altbekannt ist das Common Gateway Interface, wo der Server sozusagen eine Möglichkeit bietet, dass man irgendwelche Programme eigentlich in jeder beliebigen Sprache aufrufen kann, die letztlich dann eine HTML-Datei schreiben. Das heißt, statt dass die HTML-Datei gespeichert wird, wird ein Programm aufgerufen, das die HTML-Datei produziert. Das hat man anfangs in C gemacht, heute macht man das viel mit Perl und Python. Insgesamt ist aber das CGI sozusagen eine alte Technologie, die auch nicht so richtig für viele Benutzer gut funktioniert. Inzwischen geht man ein Stück weiter und hat eigentlich zwei Technologien, die wirklich verbreitet sind. Das eine ist, es gibt spezielle Server-Skriptsprachen. Das klassische Beispiel, das man wahrscheinlich am besten kennt, ist PHP. Aber auch andere. Perl zum Beispiel kann man auch gut dafür benutzen. Und die Webserver werden explizit sozusagen darauf vorbereitet, dass sie diese Skriptsprachen unterstützen. Das werde ich auch gleich noch mal ein bisschen erklären. Das geht schon für ziemlich große dynamische Anwendungen. Und wenn es noch komplizierter wird, dann kann man tatsächlich von modernen Webservern aus auch wirklich Java-Programme zum Beispiel ausführen oder auch C-Sharp-Programme. Aber zum Beispiel in Java heißen die Dinger Servlets und werden als Java-Server-Pages geschrieben. Das geht jetzt ein ganzes Stück über das raus, was man im ersten Semester unbedingt wissen muss. Aber gibt so ein bisschen den Kontext, wenn Sie mal JSP lesen, vielleicht auf einer Webseite, was gar nicht so selten ist. Das ist im Prinzip eine Webseite, die dynamisch berechnet wird von einem Java-Modul, das auf dem Server liegt. Und ist gerade für große dynamische Webanwendungen natürlich interessant. Ja, jetzt wollte ich Ihnen wenigstens noch einen ganz kleinen Eindruck geben, was so eine Server-Skriptsprache eigentlich ist. An dem Beispiel PHP, was wahrscheinlich heutzutage PHP Hypertext Processor heißt. Das ist eine eigene Skriptsprache, zeigt Ihnen auch nochmal, dass man eben für jede dieser Skriptsprachen wieder dasteht und wieder eine Bibliothek lernen muss. Also glauben Sie nicht sozusagen, ich kann programmieren, weil ich Java kann. Sie haben jetzt schon die Java-Bibliothek gesehen, jetzt gibt es die JavaScript-Bibliothek, jetzt gibt es die PHP-Bibliothek, für Perl gibt es eine, für PHP gibt es sogar ganz viele. Das heißt, immer wenn Sie mit einer neuen Programmiersprache, Programmierumgebung konfrontiert werden, müssen Sie sich in insbesondere neue Funktionsbibliotheken einarbeiten. Das ist leider das Geschäft, das Sie immer haben, wenn Sie Software-Systeme entwerfen. Diese leicht unübersichtliche Bibliothek, weil die eben von vielen Leuten geschrieben wird und manche wissen auch nicht so recht, was schon da ist und schreiben was dazu, was es schon gibt oder so, das ist ein bisschen unorganisiert zum Teil, aber dafür sehr, sehr vielfältig. Die ist vor allem für Webseitenprogrammierung da. Jetzt haben Sie aber noch ein Problem, wenn Sie damit arbeiten wollen, und das werden Sie feststellen, wenn Sie jetzt wirklich PHP-Beispiele mal ausprobieren wollen. Das geht nicht mehr so einfach, wie es jetzt gerade ging, dass ich sage, ich schreibe jetzt eine Seite, in die PHP eingebettet ist und öffne die mit meinem Browser. Weil es muss ja der Server eine Rolle spielen. Es muss ja ein Server da sein, der das Skript zuerst mal interpretiert sozusagen, ausführt und dem Browser erst das fertige HTML schickt. Das heißt, Sie können PHP-Seiten zum Beispiel nur dann ausprobieren, wenn Sie einen Server haben, Zugriff auf einen Server haben, der PHP interpretiert und wissen, wo Sie dem Server diese Seiten sozusagen unterschieben müssen, in ein bestimmtes Verzeichnis müssen Sie die reinlegen, dass der dann diese Seiten wirklich ausführt. Da gibt es verschiedene Webserver, die das gut können. Der klassische Fall sozusagen für uns als mittellose Leute ist Apache, weil das irgendwie Open Source und frei verfügbar ist. Ein anderer ganz klassischer Fall ist der Microsoft Internet Information Server, der aber kostenpflichtig ist. Die können beide standardmäßig, haben beide standardmäßige Unterstützung für PHP vorgesehen, aber das PHP muss man auch dazu installieren. Also das muss man eben als Plugin extra besorgen und installieren, und das kann natürlich auch nur der, der den Server administriert. Und insofern kommt man jetzt schon natürlich, weil es serverseitig ist, in einen Bereich, wo man es selber nicht wirklich machen kann. Für Ihre ZIP-Accounts gibt es die Möglichkeit, da ist ein Webserver da, der PHP unterstützt, und es gibt die Möglichkeit, dass Sie in Ihrem Verzeichnis Dateien ablegen, die dann von dem Server ausgeführt werden. Ja, meistens tut man auch noch eine Datenbank dazu, aber das braucht man jetzt nicht. Praktisch ist es dann gar nicht so viel anders, wenn Sie jetzt bloß Hello World machen. Das ist also jetzt ein Hello World mit PHP und Sie sehen, abgesehen davon, dass die Skripteinbettung anders ist und das Kommando ein bisschen anders ausschaut, ist es gar nicht so wesentlich viel anders geworden. Aber wenn Sie jetzt das wirklich ausprobieren wollen, dann müssen Sie natürlich irgendwie ein ganzes Stück mehr tun. Bisher bei dem Fibonacci-Zeug, das wir mit JavaScript gemacht haben, haben wir einfach bloß mit Open die Datei aufgemacht. Jetzt geht es nicht mehr. Sie sehen es auch da oben an der Kopfzeile, das ist File. Das heißt, es wird aus dem lokalen Dateisystem gelesen. Damit das jetzt funktioniert, dass ich PHP aufrufen kann, muss ich zuerst mal irgendwie einen Webserver aktivieren. Ich habe jetzt auf diesem Rechner, der hier steht, auf dem kleinen Laptop, einen Webserver am Laufen. Das ist beim Betriebssystem noch sehr einfach, weil die standardmäßig mitkommen. Und da ist also ein Apache-Webserver drauf und ist auch gestartet. Also ganz konkret bei macOS heißt es, dass ich sagen muss, Websharing einschalten. Dann wird ein Apache-Webserver gestartet. Und ich kann über Localhost, kann ich auf den lokalen Server, wie der Name sagt, lokaler Host, also der Rechner selber, kann ich auf den zugreifen. Jetzt ist es so, dass der Browser wirklich übers HTTP-Protokoll den Server auf dem gleichen Rechner anspricht, als ob das Internet dazwischen wäre und von dort die einzelnen Seiten abholt. Info.php gibt es da nicht, aber es gibt. Ja. Und was ich auch gemacht habe oder machen musste vorher, ist bei diesem Webserver ein PHP-Modul dazu zu installieren und freizugeben, wirklich zu aktivieren. Und das sieht man daran, dass es eben Webseiten gibt, die nun über das PHP wirklich reden. Ja, und jetzt müsste man noch wissen, wie das Hello World PHP heißt. Das heißt Hello PHP. Das war das von vorher, was Sie auf der Folie gesehen haben. Allerdings darf ich das jetzt auch nicht irgendwie in mein Verzeichnis legen, sondern ich muss in ein spezielles Verzeichnis legen, in dem der Server seine PHP-Skripte erwartet. Das ist jetzt im speziellen Fall von macOS, wäre das in meinem privaten Account das Unterverzeichnis Websites, da muss es drinstehen. Das reicht nicht, wenn ich es an irgendeiner Stelle auf dem Rechner habe. Weil der Server sozusagen ja eine Idee hat, wo er nachschauen muss und nachschauen kann. Und was jetzt vielleicht der verblüffendste Effekt an der ganzen Sache ist, wenn ich mir jetzt den Quelltext anschaue, das ist der Quelltext von dem Hello PHP, wie er im Browser angezeigt wird. Und dort ist von dem PHP absolut nichts mehr zu sehen. Also die Hello PHP, die haben Sie vorher gesehen, die hat also so einen Einschub, wo im PHP-Skript Echo Hello, Hello World geschrieben wird oder so, wird wirklich PHP programmiert. Das ist aber alles futsch. Es wird eben auf dem Server schon ausgeführt, das Skript, und das fertige Produkt wird dem Browser gezeigt und der Browser sieht wirklich nur eine nackte HTML-Datei. Der hat von der Art und Weise, wie die Seite ausgerechnet wurde, überhaupt keine Informationen mehr und kann die auch nicht unterscheiden, vielleicht höchstens daran, dass er eben sozusagen die Kennung PHP gesehen hat vorweg, dass das eben aus einer PHP-Seite kommt. Das ist eigentlich die einzige Information, die der Browser so richtig hat drüber. Also es ist ein bisschen komplizierter, andererseits natürlich super elegant für den Browser, weil der von diesen Dingen, dass da Fragezeichen PHP und Echo und so drin steht, einfach nichts wissen muss, da kümmert sich der Server drum. Die Folie sagt noch was über die Einbettung, da rede ich jetzt nicht drüber. Aber was man vielleicht noch erklären sollte, ist, dass man das natürlich an Formulare auch anbinden kann. Und ich werde jetzt, damit das ein bisschen rund wird, auch nochmal natürlich die Fibonacci-Funktion mit PHP ausrechnen. Ja, dazu mache ich auch wieder mein Formular. Und jetzt ist aber die Frage, wenn das abgeschickt wird, das Formular, was passiert dann? Da muss eine neue Webseite geladen werden, die ausgerechnet wird vom Server. Das heißt, ich muss das so machen, dass der Inhalt meines Formulars an den Server übertragen wird und der Server eine neue Seite ausrechnet, die mir dann im Browser angezeigt wird. So funktionieren alle Online-Shops, eBay und so weiter, funktionieren alle nach dem Prinzip. Sie formulieren, haben ein Formular, in das sie irgendwas eintragen, was ihr aktuelles Gebot ist oder so, drücken den Knopf und dann wird es natürlich in der Datenbank dort registriert und ihnen wird eine Seite angezeigt, die vom Serverskript ausgerechnet wird. Und dazu haben Sie die Möglichkeit, beim Formular zu sagen, welche Seite jetzt angesprochen werden soll. Da gibt es ein Action-Attribut. Und da wäre es natürlich logisch, dass man das PHP-Skript nimmt. Gibt es viele andere Sachen auch, die man machen kann, zum Beispiel eine Mail schicken oder so. Aber wir wollen jetzt natürlich PHP machen. Das heißt, was mache ich? Ich mache mein Formular wie vorher und sage im Formular Action gleich Fibonacci PHP. Also dass das jetzt 2a und 2b heißt, ist jetzt bloß, damit ich meine vielen Beispiele auseinanderhalten kann. Also eine Datei Fibonacci 2a HTML ruft, wenn sie, wenn der Knopf Submit geklickt wird, Fibonacci 2b.php auf. Das heißt, es wird dann eine andere Seite angezeigt und die 2b.php, die muss man natürlich auch anschauen. Das ist die eigentliche PHP-Seite. Das ist auch eine ganz normale HTML-Seite, in der eben so ein PHP-Block enthalten ist und der rechnet natürlich die Fibonacci-Funktion aus, wie auch immer. Den Code habe ich jetzt weggelassen, hier Fibonacci berechnen. Schaut so ähnlich aus wie in JavaScript und gibt die Eingabe zurück. Fib-Dollar-Eingabe ist gleich. Und da ist Zeichenreihe zunächst mal und dann wirklich ausgerechnet, schreibt auch das BR raus. Ja, was noch ein bisschen anders ist als in JavaScript, was lästig ist, dass die Variablen mit einem Dollar anfangen müssen. Naja, warum denn nicht? Und man muss natürlich auch wissen, wie komme ich an die Eingabewerte dran? Und das geht so, dass die Seite, die Ergebnisseite, die wird ja über den, von der Formularseite aufgerufen, dass die über dieses Request Array abfragen kann, was ist jetzt der Wert zu dem Schlüssel Eingabe, fragt man sich, wieso Eingabe? Ja, weil Eingabe nämlich hier ein Name ist, dem einen Wert zugewiesen wurde. Deswegen wird in dem Request das Schlüsselwertpaar Eingabe und der angegebene Wert übertragen. Das können wir auch gleich anschauen und dann sehen Sie wieder ein Beispiel für was, das man sozusagen im Alltag dauernd trifft. Fibonacci 2 HTML. Die da. So, das ist unser Formular. Und hier habe ich den Berechnen-Knopf. Wenn ich den klicke, also ich schreibe vielleicht besser zuerst meine Zahl rein, damit, oder meinen anderen, damit es nicht immer der gleiche Wert ist. Berechnen. So, jetzt hat es auf Fibonacci 2b PHP natürlich umgeschaltet. Die Seite ist geladen worden. In der ist der berechnete Wert drin. Wenn ich jetzt einen Quelltext anschauen würde, sieht man, dass das Skript verschwunden ist. Der Quelltext ist einfach ausgerechnet. Komforthalber ist noch ein Link zurück da. Und was interessant ist, ist dort oben vielleicht in der Kopfzeile dieses Fragezeichen Eingabe gleich 15. Ich habe ja gesagt, von der HTML-Seite wird dem Skript übergeben, dass in das Feld Eingabe der Wert 15 eingetragen wurde. Und das kann in einer Methode zum Beispiel da oben über das Fragezeichen in der URL-Zeile passieren. Fragezeichen Eingabe gleich 15. Und sowas haben Sie bestimmt schon oft gesehen bei Webseiten. Da werden Parameter, die ein Skript ausnutzt, werden über die URL sozusagen reinkodiert. Und ich könnte ohne weiteres natürlich die Seite auch direkt aufrufen und dort oben von Hand einen anderen Wert eingeben. Dann wird das Skript halt mit einem anderen Wert aufgerufen. Letztlich hat meine erste HTML-Seite nichts anderes gemacht, als diesen Request zusammenzubauen, dass sie das PHP-Skript aufruft mit dem Parameterwert Eingabe gleich 15. Und jetzt will ich Sie nicht mehr so furchtbar schrecklich damit nerven. Da gibt es noch ein weiteres, größeres Thema. Es muss nicht immer so sein, dass Sie dieses Eingabe gleich 15 in der Zeile sehen. Das ist die sogenannte Get-Methode. Es gibt auch eine Post-Methode, mit der das sozusagen nicht in der URL sichtbar wird, sondern sozusagen unter der Haube übertragen wird. Ja, also vielleicht nochmal, um das zusammenzufassen. Wenn wir Client-Skripte haben wie JavaScript, dann geht das alles sehr schnell. Sie können sofort, wenn Sie mit der Maus auf was draufgehen, reagieren, was einblenden. Sie haben gesehen, ich brauche kein Netz, keinen Server. Es geht also sehr, sehr einfach, lokal. Server-Skripte sind super, wenn ich auf Daten auf den Server zugreifen will, sonst gehen die überhaupt nicht, diese Datenhaltungszugriffe. Zentrale Ressourcen braucht. Es ist ganz toll, dass ich die Browser-Software nicht benutzen muss. Und was sie allerdings beide tun, ist, dass man Seiteninhalte ausrechnet aus der aktuellen Situation. Und was man sich jetzt schon vorstellen kann, ist, dass die Leute natürlich anfangen, über Kombinationen aus den beiden Dingen nachzudenken. Und jede moderne dynamische Webseite ist eine Kombination aus beiden in der Regel. Zugriff auf die zentralen Daten passiert zum Beispiel über ein PHP-Skript oder Java Server Pages. Und sie haben aber noch Feinheiten, die jetzt zum Beispiel Hilfefunktionen auf der Seite oder Ein- und Ausblenden von irgendwelchen Informationen, abhängig davon, wo sie mit der Maus hingehen, lokal über JavaScript machen. Es gibt auch ganz moderne diskutierte Technologien, die genau darauf basieren, dass sie lokale Interaktion, sozusagen ganz schnelle Interaktion mit JavaScript und das gemütliche Nachladen von Dingen vom Server geschickt kombinieren. Kann man jetzt auch nicht mehr im Detail darauf eingehen, ist auch mehr so ein Ausblick. Das Stichwort Ajax wäre da zum Beispiel zu verwenden. Und kaum schaut man da rein, trifft man schon wieder das Stichwort XML, was wir uns auch angeschaut haben. Also moderne Webanwendungen, wie sie Google zum Beispiel momentan ganz stark im Vordergrund rückt, Google Mail zum Beispiel, funktionieren so, dass das komplett in JavaScript geschrieben ist und der Austausch mit dem Server sozusagen von dem JavaScript-Programm aus passiert und zwar gar nicht mehr so richtig über Skriptsprachen, sondern vorwiegend über den Austausch von XML-Dateien. Also Sie sehen, wenn man da so ein bisschen nur anfängt reinzuschauen, dann tut sich an allen möglichen Stellen wieder ein ziemlich großes Gebiet auf. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass das nicht komplett abschließbar ist in dieser Vorlesung. Andererseits sind wir ja gerade im ersten Semester und am Ende vom ersten Semester. Und Sie sehen, dass da ja eine Vielzahl von Dingen anzuschauen sind noch. Vom Stoff her ist jetzt das Einzige, was ich mir wünschen würde, dass Sie wirklich praktisch können, das damit umgehen, sich damit befassen, das sehen Sie, spiegelt sich ja in den Übungen wieder, ist das JavaScript, das ich jetzt noch über DOM, ein bisschen DOM vielleicht mit einer Webseite umgehen können, aber jetzt PHP und womöglich Ajax oder sowas, ist jetzt wirklich als Ausblick zu verstehen, was denn da noch alles so drumherum kommt und auch als Hinweis, dass sich die ganzen Technologien gegenseitig ergänzen. Ja, jetzt bin ich mit der Vorlesung im Prinzip durch und Sie wollen natürlich auch jetzt ganz schnell gehen. Ich muss nur eine Sache, zwei Sachen eigentlich sicherstellen. Das eine ist, wir brauchen von Ihnen, das sage ich jetzt einfach nochmal, wir brauchen von Ihnen sozusagen Feedback, eine Auswertung von der Vorlesung. Das werden wir vermutlich über die Übung organisieren müssen oder übers Web. Schauen wir, ob wir das über das Univox hinkriegen. Da erfahren Sie in den Übungen nochmal drüber. Aber da wird auch die Vorlesung beurteilt. Und es wäre mir ganz wichtig, dass Sie uns ein Feedback geben, was gut war, was weniger gut ist, was man verbessern kann. Das Zweite, und das sagt vielleicht Herr Bauer noch mal besser, ist, dass wir uns was ausgedacht haben, ja, das ist, glaube ich, in Übungen auch bekannt, um Sie für die Klausur noch mal ein bisschen besser vorzubereiten.